Warum ist Bundespräsident Steinmeier bloß so wahnsinnig empfindlich, wie Angela Merkel für die Viruszeit baut und neuer Denkmalstreit in Berlin? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen dazu aufgerufen, mehr Zivilcourage im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zu zeigen. Wir müssen uns einmischen, in der U-Bahn, im Café, auf dem Schulhof, auf der Straße, sagte er. Ich finde auch, dass man mehr gegen Rassismus tun müsste. Ich bin froh, dass der Bundespräsident mit gutem Beispiel vorangeht. Ich sehe ihn direkt vor mir, wie er im Café aufsteht, wenn er hört, dass sich jemand abfällig über Ausländer äußert, seine Leibwächter zur Seite schubst und dem Rentner, der da lose Reden schwingt, mal so richtig Bescheid stößt. Oder Steinmeier in der U-Bahn. How dare you? Ich sag euch, liebe Rassisten, wenn der Bundespräsident mal so richtig loslegt, dann müsst ihr euch warm anziehen. Okay, ich sollte mich zurückhalten. Steinmeier kann wahnsinnig schnell beleidigt sein. Ich habe mich mal in einer Kolumne darüber lustig gemacht, dass der Herder Verlag anlässlich seiner Nominierung zum Bundespräsidenten eine große Biografie auf den Markt brachte. Politikerbiografie ist ja ohnehin ein schwieriges Genre. Man fragt sich ganz grundsätzlich, wer soll das kaufen, außer der eigenen Familie? In dem Fall kam hinzu, was will man um Gottes Willen über jemanden schreiben, bei dem das Aufregendste, was er je getan hat, war, für das Amt des Bundeskanzlers zu kandidieren. Ging ja auch prompt schief. Mann, war Steinmeier beleidigt, als ich das schrieb. Er war so beleidigt, dass er seine Teilnahme an einem Sommerfest des Spiegel absagen ließ, das in der Woche des Erscheinens meiner Kolumne stattfand. Im Tagesspiegel habe ich gelesen, dass Steinmeier so viele Redenschreiber beschäftigt, wie kein Bundespräsident vor ihm. Was machen die alle, frage ich mich. Können Sie sich an eine einzige Rede erinnern, einen einzigen Satz, den Steinmeier gesagt hat? Ich nicht. Von Bundespräsident Roman Herzog gibt es immerhin die berühmte Ruckrede, wo noch ein Ruck durchs Land gehen müsse. Richard von Weizsäcker, klar, die Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes. Sie werden es nicht mitbekommen haben, aber Steinmeier hat jetzt zum 3. Oktober gesprochen, dem Tag der Deutschen Einheit. Das Einzige, was davon in Erinnerung bleiben wird, ist, dass er vergessen hat, Helmut Kohl zu erwähnen. Das ist auch eine Leistung. Eine ganze Rede zum Tag der Deutschen Einheit ohne ein Wort über den Mann, dem wir die Einheit ganz wesentlich zu verdanken haben. Manchmal denke ich, Frank-Walter Steinmeier ist nicht nur sehr empfindlich, sondern auch ziemlich kleinlich. Ausbaupläne fürs Kanzleramt sind an die Öffentlichkeit gelangt. Die Regierungszentrale soll von 25.000 Quadratmeter Nutzfläche auf 50.000 Quadratmeter verdoppelt werden. An alles ist gedacht, an nichts wird gespart. Geplant ist zum Beispiel ein Kindergarten für 12 bis maximal 15 Kinder, 206 Quadratmeter, Kostenpunkt 2,8 Millionen Euro. Da kann sich jedes Kind in sein eigenes Reich zurückziehen. Bei mir in der Kita haben sie, glaube ich, 30 Quadratmeter für alle zusammen. Gut, die Eltern arbeiten noch nicht im Kanzleramt. Besonders gefallen haben mir die neuen Wintergärten, die sich auf jeweils 5 Etagen erstrecken sollen. Alleine Verglasung, Sonnenschutz und Befahranlage für Glasreinigung schlagen mit 14 Millionen Euro zu Buche. Der Plan hat einiges Stirnrunzeln hervorgerufen, unter anderem beim Rechnungshof, der den Sinn des gesamten Projekts in Zweifel zog. Man kann auch nicht sagen, dass man bislang im Kanzleramt beengt gelebt hätte. Ich war mehrfach dort. Das Kanzlerbüro allein ist so groß wie ein Tennisplatz. Sie können mir glauben, ich habe mit einem Maßband für eine Recherche nachgemessen. Ich verstehe trotzdem, warum der Neubau sein muss. Die Kanzlerin plant für den ewigen Corona-Winter. Sie stellt sich darauf ein, dass Berlin dauerhaft abgeriegelt wird. In Berlin-Neukölln sind sie jetzt bei einer Inzidenz von knapp 200 angelangt. Man muss nur einmal kurz vor die Tür treten und am Zeitungskiosk Guten Tag sagen und man hat das Virus schon. Ich kenne die Position der Kanzlerin zum Beherbergungsverbot nicht, aber ich vermute mal, sie findet das richtig. Im Grunde ist es der Versuch, um Berlin eine Mauer zu ziehen, um die Ansteckung in der Stadt zu halten. So wie in dem Film Die Klapperschlange von John Carpenter, wo New York zu einem riesigen Gefängnis gemacht wird, das man nicht mehr verlassen kann. Merkel ist sehr unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen, wie man hören konnte. Wir seien nicht brutal genug, hat sie vergangene Woche bei einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten gesagt. Die Botschaft haben alle verstanden, wenn's schief geht, sie ist nicht schuld. Jeder Kanzler denkt irgendwann an den Spätruhm, den er sich nicht verderben lassen will. Das Bundeskanzleramt liegt in Berlin-Mitte. Da sind die Zahlen nicht viel besser als in Neukölln. Darf man die Bundeskanzlerin woanders beherbergen oder gilt da eine Ausnahme vom Beherbergungsverbot? Ich glaube, Merkel rechnet insgeheim damit, dass es so schnell nicht mehr rauskommt. Deshalb ja die Umbaupläne. Es gibt mal wieder einen Denkmalstreit. Die Hauptstadt ist ja reich an Denkmälern, die an finstere Zeiten erinnern. Es gibt das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es gibt ein Denkmal, das an die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen erinnert. Eines hält die Erinnerung an das Schicksal der Sinti und Roma wach. Dieses Denkmal erinnert an die Frauen und Mädchen, die im Zweiten Weltkrieg von den Japanern aus Korea und China entführt und dann in Japan zur Prostitution gezwungen wurden. Aufgestellt hat es Ende September ein Verein, der sich dem Gedenken an dieses Verbrechen verpflichtet fühlt, mit ausdrücklicher Genehmigung des Bezirksamts. Japan war einer von zwei Verbündeten von Nazi-Deutschland. Letzte Woche nun überraschende Wendung. Der Verein erhielt einen Brief des Bürgermeisters, sie müssten die sogenannte Friedensstatue unverzüglich abbauen, sonst setze es eine empfindliche Strafe. Das Bezirksamt muss in seiner Rolle als Genehmigungsbehörde grundsätzlich auf Parteinahme in historischen Konflikten verzichten, hieß es in der Anordnung. Weitgehende Aussage, wenn man darüber nachdenkt. Danach müssten demnächst ziemlich viele Denkmäler aus dem Stadtbild verschwinden. Was war passiert? Die japanische Botschaft hat sich beschwert. Mit Vergangenheitsbewältigung hat man es in Japan nicht so. Da halten es die Japaner wie die Türken. Schuld sind immer die anderen. Am liebsten sieht man sich selbst als Opfer der Geschichte. Wahrscheinlich wurden die Japaner auch in die Allianz mit Hitler gezwungen. Der Bürgermeister kommt von den Grünen, also der Partei, die sich dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen besonders verpflichtet fühlt. Ein Denkmal gegen Krieg, für den Frieden, das sollte der Grünen Partei eigentlich heilig sein, sollte man meinen. Das kommt dabei heraus, wenn man zu viel Gutes auf einmal will. Natürlich ist man gegen Krieg und gegen sexuelle Gewalt, aber andererseits hat man ja auch gelernt, dass man fremde Nationen nicht beleidigen darf. Nennt man einen klassischen Zielkonflikt. Das ist ein Dilemma, das man auch an anderer Stelle beobachten kann. Ergriffen steht der Grüne im Auslandsurlaub vor jedem Steinhaufen und bewundert die Hinterlassenschaft untergegangener Kulturen, weil er gelernt hat, dass man fremde Sitten und Gebräuche zu achten habe. Andererseits ist es natürlich ein Problem, wenn die fremden Sitten und Gebräuche, die man bewundert, mit unseren Wertvorstellungen kollidieren. Eine Möglichkeit, mit dem Widerspruch fertig zu werden, man sieht einfach drüber hinweg. Oder man flüchtet in den Exotismus. Das Fremde wird dann für so fremd erklärt, dass man sich nicht mehr damit auseinandersetzen muss. In dem Sinne, bleiben Sie gesund, bewahren Sie sich Ihren Humor, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.